Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßen Sie heute am Montag
Esra Erdoğan
und Alev Arman. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereihen Sternstunde Anatolien. Danach geht es weiter mit Vermächtnis der türkischen Völker und Highlights der türkischen Küche. Abschließend strahlen wir türkische Musik aus. Nun die Nachrichten.
Das Kabinett wird heute unter dem Vorsitz von Präsident Recep Tayyip Erdoğan im Präsidentenkomplex in Beştepe zusammenkommen. Im Mittelpunkt der Beratungen wird der Verhandlungsprozess zwischen den USA und dem Iran stehen. Zudem sollen die Entwicklungen im Nahen Osten sowie die aktuelle Lage der türkischen Wirtschaft erörtert werden. Nach einer zweiwöchigen Pause tritt das Kabinett erneut mit einer umfangreichen Tagesordnung zusammen. Eines der wichtigsten Themen der Sitzung wird die Krise im Nahen Osten sein, für deren Überwindung derzeit intensive diplomatische Bemühungen laufen. Ankara verfolgt die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran aufmerksam. Vorrangiges Ziel der türkischen Führung ist die rasche Herstellung eines dauerhaften Friedens und einer neuen Sicherheitsordnung in der Region. Zu diesem Zweck führte Präsident Erdoğan in der vergangenen Woche Gespräche mit mehreren Staats- und Regierungschefs, darunter US-Präsident Donald Trump sowie der iranische Präsident Mossad Pezeshkian. Bei der Kabinettssitzung soll die von Erdoğan geführte Friedensdiplomatie von Türkei im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus werden die Auswirkungen der Entwicklungen im Nahen Osten auf die Weltwirtschaft und den internationalen Handel erörtert. Insbesondere die Unsicherheiten rund um die Straße von Hormus belasten weiterhin die globalen Märkte. Das Kabinett will Maßnahmen beraten, um diese Auswirkungen zu begrenzen und den laufenden Desinflationsprozess aufrechtzuerhalten. Auch das im Rahmen des Mittelfristprogramms und des 12. Entwicklungsplans umgesetzte Wirtschaftsprogramm sowie die aktuelle Lage an den Finanzmärkten sollen bewertet werden. Ein weiteres Thema der Sitzung ist das Ziel eines terrorfreien Türkei. Die zuständigen staatlichen Institutionen setzen ihre Arbeiten an verschiedenen Modellen zur Beschleunigung des Auflösungsprozesses der Terrororganisation fort. Erwartet wird, dass sowohl diese Arbeiten als auch geplante gesetzliche Schritte im Zusammenhang mit dem Prozess im Kabinett erörtert werden.
Das Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen hat im Vorfeld des vom 4. bis 7. Juni in Istanbul stattfindenden Null-Abfall-Festivals einen Banner mit einem Aufschrift am Tiefseeborschiff Yavuz anbringen lassen und zur Teilnahme an der Veranstaltung aufgerufen. Nach Angaben des Ministeriums wird das Festival im Rahmen der Null-Abfall-Woche vom 1. bis 7. Juni in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen und der Zero Waste Foundation vom 4. bis 7. Juni auf dem Atatürk-Flughafen in Istanbul veranstaltet. Über die Social-Media-Kanäle des Ministeriums wurden zudem Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie das Banner mit der Aufschrift Sıfır Atık Festivali am Tiefseebohrschiff Yavuz angebracht wurde. In einem Beitrag hieß es, unsere Bohrplattform Yavuz hat eine Botschaft für Sie. Während wir in der blauen Heimat für eine vollständig energieunabhängiges Türkei arbeiten, soll der Kurs zum Null-Abfall-Festival führen. Das Null-Abfall-Festival, das unter dem Motto Energieeffizienz, Transformation der Zukunft stattfindet, erwartet seine Besucher vom 4. bis 7. Juni auf dem Atatürk-Flughafen. Lassen Sie uns Teil dieses großen Wandels sein, der die Zukunft gestaltet. Dem Ministerium zufolge soll das Festival die im Energiebereich unternommenen Schritte vorstellen und das Bewusstsein für Energieeffizienz an die jüngeren Generationen weitergeben.
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, das geplante Abkommen mit dem Iran verbietet Teheran ausdrücklich den Erwerb von Atomwaffen. Er wies Einwände zurück, das Abkommen gehe nicht ausreichend auf die nuklearen Bedenken ein. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump, der Entwurf für das Abkommen stelle ganz klar fest, dass der Iran keine Atomwaffen besetzen wird. Außerdem betonte, er enthalte umfassende Bestimmungen zum iranischen Atomprogramm.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
US-Außenminister Marco Rubio hat einen Plan für eine schrittweise Deeskalation zwischen Israel und dem Libanon vorgeschlagen, wie ein US-Beamter gegenüber Reuters erklärte. Der Vorschlag folgt auf den Befehl des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, wonach israelische Truppen tiefer in libanesisches Gebiet vorrücken sollen. Israelische Streitkräfte hatten kürzlich die strategisch wichtige Burg Bufor eingenommen. Laut dem Plan würde die Hisbollah alle Angriffe auf Israel einstellen und im Gegenzug würde Israel von einer Eskalation in Beirut absehen. Der libanesische Präsident Joseph Aoun unterstützte den Vorschlag, Parlamentspräsident Nebih Berri hingegen betonte, dass jede Vereinbarung mit einem Ende der israelischen Militärangriffe beginnen müsse.
Eine Organisation für die Rechte von Gefangenen hat dazu aufgerufen, Israel für systematische sexuelle Gewalt und Folter an palästinensischen Gefangenen zur Rechenschaft zu ziehen. Die palästinensische Gefangenengesellschaft erklärte, die israelischen Verbrechen gegen Palästinenser machen eine strafrechtliche Verfolgung israelischer Verantwortlicher vor internationalen Gerichten erforderlich. Unterdessen bestätigte ein Bericht der Vereinten Nationen 31 Fälle sexueller Gewalt durch israelische Streitkräfte gegen Palästinenser aus dem Gazastreifen und dem besetzten Westjordanland. Davon ereigneten sich 13 Fälle in jüngerer Zeit, während 18 weitere bereits zuvor dokumentiert worden waren. Die UN dokumentierten sexuelle Übergriffe, darunter Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen, erzwungene Nacktheit sowie Vergewaltigungsdrohungen.
Bei einer versehentlichen Explosion von gelagertem Sprengstoff im Nordosten Myanmars sind am Sonntag Dutzende Menschen ums Leben gekommen, so die Ta'ank National Liberation Army, kurz TNLA. Rettungskräfte, die anonym bleiben wollten, berichteten von unterschiedlichen Opferzahlen. Einer sprach von 46 Toten, darunter Kinder, ein anderer von 59. Mehr als 70 weitere Menschen wurden verletzt. Die TNLA erklärte, der Sprengstoff habe ihrer Wirtschaftsabteilung gehört, die genaue Ursache werde untersucht.
Die kuwaitischen Streitkräfte haben mitgeteilt, dass Luftabwehrsysteme zur Abwehr von Raketen- und Drohnenangriffen auf das Land eingesetzt worden seien. In einer Erklärung auf dem offiziellen Konto der Armee in den sozialen Medien hieß es, die Luftverteidigung arbeite daran, Drohnen und Raketen abzufangen. Die Behörden erklärten zudem, mögliche Explosionsgeräusche im Land seien auf den Einsatz der Luftabwehrsysteme zur Abwehr der Angriffe zurückzuführen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, die Sicherheitsanweisungen der zuständigen Stellen zu befolgen. Nähere Angaben zur Herkunft oder Art der Angriffe machten die Streitkräfte zunächst nicht. Die staatliche kuwaitische Nachrichtenagentur KUNA berichtete unterdessen, dass in verschiedenen Teilen des Landes Sirenen zu hören gewesen seien.
Und eine Sportnachricht. Die UEFA hat am Sonntag den türkischen Mittelfeldspieler Arda Güler von Real Madrid zur Entdeckung der Champions League-Saison 2025-26 gekürt. Der 20-jährige Fußballer verdiente sich diese Auszeichnung nach einer Reihe herausragender Leistungen, die ihn als eines der vielversprechendsten jungen Talente Europas etablierten. Unterdessen wurde Javier Javets Villa, Flügelspieler von Paris Saint-Germain, nach Abschluss des Turniers mit dem prestigeträchtigen Preis als Spieler der Saison ausgezeichnet.
Das Kunstwerk, die an die Wand geklebte Banane, dessen Wert auf 6,2 Millionen US-Dollar geschätzt wird, ist aus einem Museum in Frankreich gestohlen worden. Nach Angaben des Museums soll die Banane durch eine neue ersetzt werden. Das Werk, das zu den bekanntesten Kunstobjekten der Popkultur zählt, war im Centre Pompidou im Metz ausgestellt. Ein Sicherheitsmitarbeiter bemerkte, dass die Banane aus der Installation verschwunden war, woraufhin die Polizei informiert wurde. Die Museumleitung teilte mit, gegen unbekannte Täter wegen Diebstahl Anzeige erstattet zu haben. Zudem sei die entwendete Banane umgehend durch eine neue ersetzt worden. Das Werk mit dem Titel Comedian stammt von dem italienischen Bildhauer Maurizio Cattelan. Es war erstmals auf der Kunstmesse Art Basel Miami Beach präsentiert und zum Verkauf angeboten worden.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten gesprochen von
Esra Erdogan
und Alev Arman, und in der Tontechnik hatten wir Cihan Aktepe. Jetzt geht es musikalisch weiter mit Serdar Ortaç.
Özledim aşkını.
Bir çıkmaz sokaktayım. Yalnız kaldım bir başıma çaresiz, bir başka dünyadayım. Korkuyorum sebepsiz. Yaşanmamış hayaller, hiç bitmeyen son bulmaz geceler. Bak rüyalardayım, boş sevdalardayım, ben çıkmaz yollardayım. Bak rüyalar. Boş sevdalardayım, ben çıkmaz yollardayım. Gitme diyorsun bana kal deme, sevmek istiyorsan veda etme. Bir gece kolları aç bana yolları, bak yine hasretim kır duvarları. Başıma çaresiz, bir başka dünyadayım. Korkuyorum sebepsiz. Yaşanmamış hayaller, hiç bitmeyen son bulmaz geceler. Bak rüyalardayım, boş sevdalardayım, ben çıkmaz yollardayım. Bak rüyalardayım, boş sevdalardayım, çıkmaz yollardayım. Gitme diyorsun bana kal deme, sevmek istiyorsan veda etme. Bir gece kolları aç bana yolları, bak yine hasretin kır duvarları.
Sternstunde Anatolien.
Im vielschichtigen, intellektuellen Klima des Anatoliens des 13. Jahrhunderts blieb der Astronomie nicht nur in den Mädressenräumen beim Lampenlicht und auf den Seiten von Sigtabellen eingeschlossen. Das enorme mathematische Wissen über den Himmel, die mühsamen Berechnungen des sexagesimalen Zahlensystems, die abstrakten Bögen der sphärischen Trigonometrie und die Kreisbewegungen der Planeten verwandten sich mit der architektonischen Genialität der Zeit und wurden mitten in die Stadt, in den Körper monumentaler Steinbauten eingeschrieben. Wer eine Mätresse betrat, trat nicht nur in einen Unterrichtsraum ein, sondern in einen Raum, dessen Proportionen, Ausrichtung und Lichtführung präzise berechnet waren. Die Sprache des Steins war still, doch seine Ordnung war eng mit der Ordnung des Himmels verbunden. Die deutlichste und historisch stärkste Manifestation dieser Verbindung findet sich in der Jajabey-Mätresse in Kırşehir. In ihrer Stiftungsurkunde von 1272 wird ausführlich festgehalten, dass sie für den Unterricht in Ilmi Heyeti und Nujum, also Astronomie, errichtet wurde. Damit gilt sie als eines der bedeutendsten Zentren astronomischer Bildung in Anatolien. Doch der Bezug zum Himmel lebt hier nicht nur in schriftlichen Quellen, sondern auch im Inneren des Gebäudes, insbesondere im berühmten Becken und der kreisförmigen Öffnung im oberen Bereich. Einer verbreiteten Überlieferung zufolge beobachtete man die Sterne nicht direkt am Himmel, sondern in deren Spiegelung auf der ruhigen Wasseroberfläche dieses Beckens. Auch wenn es keinen technischen Nachweis für diese Methode gibt, deutet allein die Platzierung eines solchen Elements im Zentrum einer astronomisch genutzten Bildungseinrichtung auf eine bewusste Verbindung zwischen Himmel und Architektur hin. Ein Stern, der nachts im dunklen Himmelsgewölbe kaum sichtbar war, konnte im Wasser zu einem ruhigen, messbaren Bild werden. Diese Möglichkeit zeigt bereits, dass es sich hier nicht um ein dekoratives Detail handelt, sondern um eine konzeptionelle Übersetzung des Himmels in den Stein. Die Verbindung zwischen Astronomie und Architektur zeigt sich in der Sivas Gökmedresse, erbaut 1271, vor allem über die Konzepte von Zeit und Kalender. Ob der Name Gök, also Himmel, von den einst die Fassade bedeckten türkisfarbenen Kacheln stammt oder von der tiefen Verbindung zur Himmelskunde, die hier gelehrt wurde, ist bis heute umstritten. Fest steht jedoch, dass das Gebäude seit seiner Entstehungsgeschichte eng mit dem Begriff Himmel assoziiert wird. Der deutlichste Beweis für diesen astronomischen Bezug sind die Darstellungen des türkischen Zwölftierkalenders am Hauptportal. Diese Reliefs zeigen, wie Himmelswissen mit einer aus Zentralasien stammenden alten Kalendertradition verschmolzen und als eine gesellschaftsordnende Praxis in Stein gemeißelt wurde. Einige Forschende vermuten zudem, dass die Ausrichtung des Gebäudes sowie seine Lichtführung bewusste astronomische Entscheidungen widerspiegeln könnten, etwa berechnete Sonnenstände zu Tag- und Nachtgleichen und Sonnenwenden. Auch wenn konkrete Messdaten hierzu begrenzt sind, erscheint es plausibel anzunehmen, dass Architekten des 13. Jahrhunderts, die in der Lage waren, Gebietsrichtungen und Kalenderberechnungen durchzuführen, auch imstande waren, diese Himmelsbewegung nicht vollständig aus ihren Entwürfen auszuschließen. Die Inceminarele Medrese in Konya hingegen nähert sich dem Thema stärker über die Hendese, also die Geometrie. Auch wenn keine direkten Beobachtungsaufzeichnungen vorliegen, repräsentiert ihre Steinbearbeitung den Höhepunkt geometrischen Wissens ihrer Zeit. Die endlosen Knotenmotive und sternförmigen Kompositionen sind nicht bloße Dekoration. Sie sind die architektonische Übersetzung jener Sprache, in der die Astronomie damals sprach: Kreise, Bögen und Winkel. Die Ordnung des Himmels verwandelt sich hier in eine unerschütterliche Symmetrie, die von Meistern im Stein geschaffen wurde. Die Steinstrukturen, in denen die sich Kreise berühren, ohne sich jemals zu schneiden, wirken wie ein Echo der in der Himmelswissenschaft angenommenen perfekten Kreisbewegung. Die Grenze zwischen Ornament und Mathematik verschwindet hier nahezu vollständig. An dieser Stelle muss eine wichtige Unterscheidung betont werden. Diese Bauwerke waren keine großen, eigenständigen Observatorien, wie jene in Meraga oder Samarkand. Die Situation in Anatolien war eine andere, vielleicht sogar eine umfassendere. Astronomie war hier nicht nur in geschlossenen Zentren mit großen Instrumenten präsent, sondern mitten im Alltag. In den Innenhöfen von Bildungseinrichtungen, bei der Zeitbestimmung und bei der Berechnung der Gebetsrichtung. Betrachtet man die seldschukischen Mätressen insgesamt, zeigt sich ein zweischichtiges Erbe. Einerseits eine durch Dokumente belegte Bildungsaktivität, andererseits eine tief in die Architektur eingewobene Himmelsverbindung, die im Laufe der Zeit durch volkstümliche Erzählungen bereichert wurde. Auch wenn nicht jede dieser Erzählungen wissenschaftlich exakt nachgewiesen ist, erklärt sie doch, warum diese Bauwerke seit Jahrhunderten als dem Himmel nah wahrgenommen werden. Letztlich suchten die Denker des 13. Jahrhunderts in Anatolien das Abbild der himmlischen Ordnung im Stein der Erde. Diese Mätressen waren nicht nur Orte des Unterrichts, sondern die würdevollen Spuren einer Zivilisation, die versuchte, das Universum zu verstehen, indem sie es in Architektur übertrug. Unter dem klaren Licht Anatoliens, seinem weiten Horizont und seinem offenen Himmel stehen diese Bauwerke als stille Zeugen dafür, wie der menschliche Geist den Blick zum Himmel richtete und zugleich fest auf der Erde verankert blieb.
Sternstunde Anatolien.
Kalbimin orta yerinde bu nasıl bir cumhuriyet? Seninki nasıl bir hakimiyet? Ben anlamadım, sustum, sustum sonunda.
Jetzt hören Sie Cumhuriyet von Yalın.
Aşk mısın, dert misin yoksa canına susamak mı? Benimki hayatı kovalamak mı? Dört nala bu evde uyudum uyandım hala anlamadım. Aşktan adam misali acıdan nefes alamazken önümde günler geçiyor sen hala aynı yerde sarılmak anlamlanmıştı seninle hayat oyalanmıştı ne gündüzün gecenin farkında şimdi hepsini geri verin bana Kalbimin orta yerinde bu nasıl bir cumhuriyet? Seninki nasıl bir hakimiyet? Ben anlamadım, sustum, sustum sonunda dayanamadım. Aşk mısın, dert misin yoksa canına susamak mı? Benimki hayatı kovalamak mı? Dört nala bu evde uyudum uyandım hala anlamadım. Aşktan adam misali acıdan nefes alamazken önümde günler geçiyor sen hala aynı yerde sarılmak anlamlanmıştı seninle hayat oyalanmıştı ne gündüzün gecenin farkında şimdi hepsini geri verin bana kalbimin orta yerinde bu nasıl bir cumhuriyet seninki nasıl bir hakimiyet ben anlamadım sustum sustum sonunda dayanamadım aşk mısın dert misin yoksa canına susamak mı benimki hayatı kovalamak mı dört nala bu evde uyudum uyandım hala anlamadım gündüzün gecenin farkında. Şimdi hepsini geri verin bana. Kalbimin orta yerinde bu nasıl bir cumhuriyet? Seninki nasıl bir hakimiyet? Ben anlamadım, sustum sustum sonunda. Dayanamadım. Aşk mısın, dert misin, yoksa canına susamak mı? Benimki hayatı kovalamak mı? Dört havalı evde uyudum uyandım, hala anlamadım. Kalbimin orta yerinde bu nasıl bir cumhuriyet? Seninki nasıl bir hakimiyet? Ben anlamadım, sustum sustum sonunda. Dayanamadım. Aşk mısın, dert misin, yoksa canına susamak mı? Benimki hayatı kovalamak mı? Dört nala bu evde uyudum uyandım, hala anlamadım.
Vermächtnis der türkischen Völker.
In der Tiefe der Nacht zeichnet der Wind die vergessenen Linien der Steppe neu. Eine unsichtbare Hand streicht über die Zeit hinweg, berührt Steine, Sprachen und Erinnerungen. Genau das ist es, was wir den kipchakischen Wind nennen. Jene uralte Strömung, die die Vergangenheit in die Gegenwart trägt und den Klang mit der Stille verschmelzen lässt. Die Kipchak-Türken waren im Mittelalter eine mächtige türkische Gemeinschaft, die in einem weiten geografischen Raum Eurasiens lebte, von den nördlichen Regionen des Schwarzen Meeres über die Krim und die Wolga-Ural-Region bis nach Osteuropa. Die Karäer-Türken hingegen entstanden vor allem rund um die Krim und breiteten sich später nach Litauen, Polen und in verschiedene Teile Osteuropas aus. Die Beziehung zwischen beiden Gemeinschaften beruhte weniger auf einer gemeinsamen politischen Struktur als vielmehr auf historischen und kulturellen Berührungen. Die Karäer entwickelten sich innerhalb der kipchakischen Steppenwelt, bewahrten in hohem Maße das sprachliche Erbe des Kipchak-Türkischen und repräsentieren als von dieser geografischen Kultur geprägte Gemeinschaft einen eigenständigen Zweig der kipchakischen Welt. Die markantesten Kulturbeispiele der Kipchak- und Karäer-Türken zeigen sich deutlich in ihrer Lebensweise und kulturellen Kontinuität. Für die Kipchaken bedeutete dies eine auf dem Leben der Steppe beruhende Reiter-Nomadenkultur, epische Traditionen und eine mächtige mündliche Erzählwelt, die den weiten kulturellen Horizont Eurasiens prägte. Für die Karäer hingegen äußerte sich dieses Erbe in der karäischen Sprache mit ihrem kipchakischen Fundament in einer schlichten und maßvollen Lebensästhetik, in einer von Steinarchitektur geformten Siedlungskultur sowie in einer starken kulturellen Kontinuität, die durch Handschriften und mündliche Erinnerung bewahrt wurde. Während die Kipchaken die bewegte Steppenkultur mit einer ausgeprägten mündlichen Literatur und einer kriegerisch-nomadischen Lebensweise verbanden, bestand die besondere Eigenheit der Karäer darin, dieses sprachliche und erinnerungskulturelle Erbe in ein seeshaftes Leben zu übertragen und daraus eine stillere, introvertiertere und textzentrierte Kulturästhetik zu formen. Die Karäer-Türken gehören zu jenen Gemeinschaften, die innerhalb des kipchakischen Steppengedächtnisses eine eigene kulturelle Ästhetik entwickelt haben. Ihre Identität formte sich zwischen historischen Brüchen, den Spuren der Sprache und den stillen Landkarten der Migrationen. Sie existierte weniger als starre Form, sondern vielmehr als eine sich im Laufe der Zeit immer wieder neu erschaffende Lebensweise. Der auffälligste Zug dieser Lebensweise ist ihr von Schlichtheit geprägtes ästhetisches Verständnis. In einer zurückhaltenden, tiefgründigen Wahrnehmung des Lebens ist Raum nicht bloß Unterkunft, sondern ein Gleichgewicht aus Stein, Holz und Leere, in dem Erinnerung Gestalt annimmt. Jedes Detail trägt die stille Spur der Vergangenheit. Der weite Horizont der kipchakischen Geographie verwandelt sich in der Ästhetik der Karea in eine nach innen gerichtete Sensibilität. Die Offenheit der Steppe weicht einer Wahrnehmung, die sich an Details festhält, und das Kleine wird zu einem Zeichen von dichter Bedeutung. Die Sprache ist der stärkste Träger dieser Welt. Das Karäische, das die Spuren des Kipchak-Türkischen bewahrt, ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern zugleich eine Form von Erinnerung. Die mündliche Tradition entwickelt sich fern jeder Übertreibung um kleine, aber tiefe Momente, während die Zeit nicht linear, sondern vielschichtig wahrgenommen wird. Die Vergangenheit bleibt wie ein Schatten lebendig, der in der Gegenwart weiter existiert. Die prägnantesten Kulturbeispiele der Kipchak- und Karea-Türken zeigen sich deutlich in ihren Lebensweisen und ihrer kulturellen Kontinuität. Für die Kipchaken sind dies die auf dem Leben der Steppe beruhende Reiternomadenkultur, die epische Tradition und die kraftvolle Welt der mündlichen Erzählungen. Für die Karea-Türken hingegen die karäische Sprache mit ihrem kipchakischen Fundament, eine schlichte und ausgewogene Lebensästhetik, eine von Steinarchitektur geprägte, sesshafte Kultur sowie eine kulturelle Kontinuität, die durch Handschriften und mündliche Erinnerung bewahrt wird. Während die Kipchaken die bewegte Steppenkultur mit einer kriegerisch-nomadischen Lebensweise verbanden, bestand die besondere Eigenheit der Karäer darin, dieses Erbe in das sesshafte Leben zu übertragen und daraus eine introvertierte, stille und textzentrierte ästhetische Welt zu schaffen. Die Ausbreitung der Karäer-Türken in verschiedene Regionen führte dabei nicht zur Zersplitterung ihrer Kultur, sondern verlieh ihr zusätzliche Schichten. Jede neue Geografie fügte der alten Erinnerung eine neue Deutung hinzu. Deshalb ist die Kultur der Karäer keine starre Tradition, sondern eine sich ständig bewegende Bedeutungsstruktur. Wandel bedeutet hier keinen Bruch, sondern eine andere Form der Kontinuität. Auch der kipchakische Wind ist der Name dieser Beständigkeit, wie eine Brise, die ihre Richtung ändert und dennoch weiter durch die Zeit strömt. Die Spuren der Karäer-Türken leben heute in Steinbauten, alten Texten und stillen Erzählungen weiter, denn manche Stimmen verschwinden nicht. Sie verändern nur ihre Form und setzen so ihre Existenz fort. Und genau deshalb sind die aus den Wurzeln aufsteigenden Stimmen noch immer hörbar.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Von Tuncay Yalın, Bize Kader Olmaz.
Hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz. Şu dünyada hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz. Gözlerden akan yaşlar, eğilmiş dertli başlar, gönülde karlı kışlar, bize kader olamaz. Hasret dolu şu günler, kırgın yıkık bu kalpler, yalnız geçen geceler, bize kader olamaz. Hasret dolu şu günler, kırgın yıkık bu kalpler, yalnız geçen geceler, bize kader aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz. Şu dünyada hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz. Gözlerden akan yaşlar, eğilmiş dertli başlar, gönülde karlı kışlar, bize kader olamaz. Hasret dolu şu günler, kırgın yıkık bu kalpler, yalnız geçen geceler, bize kader olamaz. Hasret dolu şu günler, kırgın yıkık bu kalpler, yalnız geçen geceler, bize kader olamaz.
Highlights der türkischen Küche. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Highlights der türkischen Küche. In den vergangenen zwei Folgen hatten wir Ihnen über die Vorbereitungen in der türkischen Küche für den Winter berichtet. Heute wollen wir dieses Kapitel mit einigen weiteren Details abschließen. Wir hatten erzählt, dass es in Türkei üblich ist, Lebensmittel für den Winter vorzubereiten. Außerdem hatten wir ausgeführt, dass eine der wichtigsten Vorbereitungen darin besteht, Gemüse und Obst zu trocknen, um diese in den Wintermonaten bei der Zubereitung von Speisen zu verwenden.
Des Weiteren hatten wir darüber berichtet, dass auch das Einlegen verschiedener Gemüse- und Obstsorten eine traditionelle Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit ist. Im Türkischen wird dies Tusche genannt. Wir hatten Ihnen außerdem erzählt, dass die Menschen in Türkei an kalten Wintertagen besonders gerne warme Suppen essen und dass die Tarhana-Suppe hierbei einen besonderen Platz einnimmt. Ebenso hatten wir erwähnt, dass Pekmez, eine Art süße Melasse, zu den besonderen Spezialitäten für den Winter gehört. Heute möchten wir die Vorbereitungen in der türkischen Küche für den Winter abschließen. In der türkischen Küche gibt es zahlreiche Nudelsorten und viele Gerichte, die mit Nudeln zubereitet werden. Eine dieser Nudelsorten wird aus einem Teig hergestellt, der aus Mehl, Öl und Salz besteht. Der Teig wird in Streifen oder kleine Quadrate geschnitten. Anschließend lässt man ihn bei Raumtemperatur ruhen und trocknet ihn danach im Ofen oder in der Pfanne. In einigen Regionen von Türkei wird dem Teig zusätzlich Ei beigefügt. Diese Nudeln werden in verschiedenen Formen verzehrt, von Suppen bis hin zu Nudelgerichten. An dieser Stelle möchten wir Ihnen zwei Rezepte vorstellen. Zunächst ein einfaches Nudelgericht mit Butter. Jetzt zu den Zutaten. 2 Wassergläser Nudeln, 2 Esslöffel Butter, 1 Esslöffel Speiseöl, wahlweise Oliven- oder Sonnenblumenöl, 2 Teelöffel Salz und 3 Wassergläser gekochtes Wasser. Ich wiederhole: 2 Wassergläser Nudeln, 2 Esslöffel Butter, 1 Esslöffel Speiseöl, wahlweise Oliven- oder Sonnenblumenöl, 2 Teelöffel Salz und 3 Wassergläser gekochtes Wasser. Die Zubereitung: Butter und Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Anschließend die Nudeln hinzufügen und langsam unter ständigem Rühren goldbraun anbraten. Das kann einige Minuten dauern. Danach etwa 600 ml kochendes Wasser hinzugeben, umrühren und mit Salz würzen. Vorsicht, das Wasser kann spritzen. Kurz aufkochen lassen, anschließend den Herd auf niedrige Stufe stellen und mit geschlossenem Deckel garen, bis das Wasser vollständig aufgenommen wurde. Zum Schluss noch einmal umrühren, damit die Nudeln nicht zusammenkleben. Danach den Herd ausschalten und das Gericht etwa 10 Minuten bei geschlossenem Deckel ruhen lassen. Kommen wir nun zum zweiten Rezept: Grüne Linsensuppe mit Nudeln. Die Zutaten: 1 Wasserglas grüne Linsen, 2 Wassergläser Nudeln, 1 Zwiebel, 2 Tomaten, 1 Esslöffel Tomatenmark, 1 Dessertlöffel Granatapfelsirup und 1 Esslöffel Margarine. Ich wiederhole: 1 Wasserglas grüne Linsen, 2 Wassergläser Nudeln, 1 Zwiebel, 2 Tomaten, 1 Esslöffel Tomatenmark, 1 Dessertlöffel Granatapfelsirup und 1 Esslöffel Margarine. Die Zubereitung: Die Linsen morgens in heißem Wasser einweichen und am Abend das Wasser abgießen. Die Zwiebeln klein schneiden und in Öl anbraten, bis sie weich werden. Anschließend die geriebenen Tomaten hinzufügen und etwa 10 Minuten kochen lassen. Danach Tomatenmark und Wasser hinzugeben. Sobald das Wasser kocht, die Linsen und die Nudeln hinzufügen und so lange kochen, bis die Nudeln weich sind. Kurz bevor die Suppe vom Herd genommen wird, Granatapfelsirup und Margarine hinzugeben und noch etwas köcheln lassen. Danach servieren. Guten Appetit! Die Vorbereitungen für den Winter unterscheiden sich in Türkei je nach Region. Hierbei möchten wir Ihnen am Beispiel der Provinz Erzurum von den Wintervorbereitungen in Ostanatolien erzählen. Da der Winter in dieser Stadt besonders kalt und schneereich ist, werden umfangreiche Vorbereitungen getroffen. In Erzurum beginnen diese bereits gegen Ende des Sommers bzw. Anfang Herbst. Da Straßen im Winter oft verschneit und verreist sind und dadurch auch der Verkehr beeinträchtigt wird, bereiten sich die Menschen dort besonders sorgfältig auf die kalte Jahreszeit vor. In Erzurum wird an kalten Wintertagen besonders häufig Ayran-Aschesuppe, also eine Joghurtsuppe, gegessen. In einer Stadt, in der der Winter lange dauert und viel Schnee fällt, spielen landwirtschaftliche Produkte wie Kartoffeln, Kürbis, Weißkohl und Zwiebeln eine wichtige Rolle. Außerdem ist es in Erzurum üblich und notwendig, verschiedene Milchprodukte für den Winter vorzubereiten. Da beim Frühstück türkischer Käse und Oliven einen besonderen Platz einnehmen, werden diese Produkte in Krügen oder Töpfen eingelegt, sorgfältig verschlossen und in dunklen, kühlen Räumen gelagert, um sie in den Wintermonaten verzehren zu können. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unseres Programms angelangt. Wir hoffen, Sie auch in den kommenden Folgen unserer Sendereihe wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören!
Highlights der türkischen Küche.
Sie hören mehr von Candan Erçetin.
Çok hata yapmışım meğer, gözüm kapalı bakmışım meğer, yıllar geçmiş ben saymışım meğer, dostum sanıp aldanmışım meğer, yıllarca sürer sanmışım meğer, boşa kalbimi açmışım meğer, vakit kaybıydı diyemem ama. Hiç dostum olmamışsın meğer. Olsun varsın, pişman değilim. Biraz üzüldüm. Hepsi bu. Ağlamam artık gidenlere. Ağlamam artık. Artık güzellere ihanet edenlere ağlamam artık gidenlere ağlamam artık bitenlere ağlamam artık güzellere ihanet edenlere. Çok hata yapmışım meğer, seni yokken varsaymışım meğer, yollar gitmiş ben kalmışım meğer, aşkım deyip hapsolmuşum meğer, bir ömür sürer sanmışım meğer, ben boşa kürek çekmişim meğer, vakit kaybıydı diyemem ama. Senden çoktan vazgeçmişim meğer. Olsun varsın, pişman değilim. Biraz üzüldüm. Hepsi bu. Ağlamam artık gidenlere. Ağlamam artık gidenlere. güzellere, ağlamam artık güzellere, ihanet edenlere, ağlamam artık gidenlere, ağlamam artık bitenlere, ağlamam artık güzellere, ihanet edenlere, ağlamam artık gidenlere, ağlamam artık bitenlere, ağlamam artık güzellere, ihanet edenlere.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعة صوت ترکیه.
دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зъри и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
Да, да, Турция ғаг радио да.
Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
Ketepşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
Ayç Radyo Voça Türkiye.
Говорит голос Türkiye.
Эфирда Türkiye Ovası.
Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
Edo İfonetis Türkiye.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Giderdi Amuriye Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este radio voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboruva glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye ovoz radiosa.
It Türkiye hangia radioya.
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Zum Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Das Kabinett wird heute unter Vorsitz von Präsident Recep Tayyip Erdoğan im Präsidentenkomplex in Beştepe zusammenkommen. Das Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen hat im Vorfeld des vom 4. bis 7. Juni in Istanbul stattfindenden Null-Abwahl-Festivals ein Banner mit einem Tiefsee-Bohrschiff Yavuz anbringen lassen. Somit geht die erste deutschsprachige Sendung zu Ende. Die Sendung wurde von
Esra Erdoğan
und Alev Arman moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Gipleyer Türkiye'nin Ses Radyosu. Gipleyer Türkiye'nin Ses Radyosu.